Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 30. Januar. Wir zeichnen am Vormittag auf und bei mir sind heute Hanna Panzer und Carsten Kloth. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Chris.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns hier in dieser Runde zusammen eingefunden, weil wir zusammen mit unserer Kollegin Lisa Marx in dieser Woche beim Handelsblatt Energiegipfel waren. Das ist eines der größeren Klassentreffen der Energiebranche. Viele Vorstände, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, Politiker, alles rund um den Energiemarkt versammelt sich dort an drei Tagen. Volles Programm und dieses Jahr sicherlich ein Highlight war der erste Auftritt von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche bei einem Handelsblatt Energiegipfel. Carsten, wir haben uns Ihre Rede natürlich detailliert angehört. Wir haben viel von ihr gehört. Es ist natürlich auch viel geplant dieses Jahr. Es stehen wesentliche energiepolitische Weichenstellungen an. Sie hat letztendlich ein Update gegeben zu einigen Gesetzesthemen. Dieses Jahr steht ja unter anderem die EEG-Reform an, es werden die Speicherregularien neu sortiert, die Kraftwerksstrategie war ein Thema, kommen wir gleich noch dazu, Kapazitätsmarkt, Gebäudeenergiegesetz, also jede Menge auf der Liste. In Teilen hatte ich den Eindruck, es ist ein bisschen eine Rechtfertigungsrede gewesen von der Bundeswirtschaftsministerin, weil sie, glaube ich, ja doch durchaus auch bei dem einen oder anderen energiepolitischen Thema ein Stück weit in der Kritik steht, was auch damit zusammenhängt, dass ein Thema, das uns ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder begleitet hat, dass die bisherigen energiepolitischen Beschlüsse von Schwarz-Rot und federführend aus ihrem Ministerium doch immer recht nah an dem war, was auch die Vorgängerregierung eigentlich schon auf den Weg bringen wollte. Und ich hatte schon das Gefühl, sie muss sich da nochmal so ein bisschen positionieren und auch nochmal erläutern, warum vielleicht doch manches, was sie jetzt aktuell mit ihrem Haus vorschlägt, doch besser ist und weitergeht als Position der Vorgängerregierung. Auffällig war das vor allem beim Thema Kraftwerksstrategie. Sie hat gesagt, wir haben da mehr erreicht, aber ja, da kann man, glaube ich, aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken. Wie hast du Ihre Rede in dem Punkt vernommen?
Ja, ähnlich wie du. Also den Eindruck teile ich. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Ihre jetzigen Kraftwerkspläne ja auch nicht viel besser sind als die der Vorgängerregierung. Dem hat sie deutlich widersprochen, hat gesagt, wir haben erreicht, was die Vorgängerregierung nicht geschafft hat und wir sind deutlich weitergekommen, als viele erwartet haben. Das stimmt natürlich so eigentlich nicht. Also wir haben da mehrmals schon drüber gesprochen. Wir sind bei 12 GW jetzt an Ausschreibung für dieses Jahr. In dem Rahmen waren wir auch unter Habeck. Auch Habeck war eigentlich schon über die Eckpunkte hinaus und hatte seine Einigung, weitestgehende Einigung mit der EU. Also das kann ich so nicht erkennen, aber gut, was Politiker halt so machen müssen. Sie geben den anderen die Schuld und loben sich über den Klee und das macht sie halt auch. Das ist ja nicht ungewöhnlich.
Wir könnten weiter sein, das ist wahrscheinlich zutreffend, als wir aktuell sind, aber trotzdem stehen wir jetzt trotzdem eben dann kurz davor, dass jetzt wahrscheinlich wirklich erste Ausschreibungen kommen. Allerdings fehlt dazu eben noch ein Gesetzentwurf, was der sicherlich anders hat. Und vielleicht ist das auch gemeint, wenn sie sagt, wir sind weiter. Der hat natürlich weniger konkrete H2-Vorgaben als im alten Entwurf. Ich glaube, das war natürlich schon auch ein Ziel der neu angetretenen Bundesregierung, hier keines fixes Datum zu haben, ab wann die kommenden Gaskraftwerke dann auf Wasserstoff umgestellt werden müssen. Also das denke ich, nach Ihrer Lesart ist das auf jeden Fall ein Mehr, ein Besser, ein Weiter als in der Vorgängerregierung. Aber du hast das Volumen angesprochen, da ist man sicherlich noch nicht weiter. Und ja, wie gesagt, im Gesetzgebungsprozess sind wir auch noch nicht so weit. Wir warten auf den Gesetzentwurf. Den stellt sie natürlich in Aussicht und hat einen ambitionierten Plan, weil sie gesagt hat, dieses Jahr sollen noch 2 bis 3 Ausschreibungsrunden stattfinden.
Genau, und diesen Gesetzentwurf, den brauchen wir jetzt auch dringend, damit es weitergehen kann. Darauf hat dann auch Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, hingewiesen. Also er hat deutlich gemacht, er will das jetzt alles schnell umsetzen. Die Bonner Behörde muss ja die Auktion dann vorbereiten und umsetzen. Er hat gesagt, besser 12 GW als keine. Also da war er sich beispielsweise einig mit Kerstin André vom BDEW. Alle sind jetzt froh, dass wir es jetzt haben. Jetzt soll es schnell gehen und man ist bereit und in den Startlöchern. Aber man braucht, hat Müller gesagt, eine sehr solide und klare Grundlage, also einen klaren Gesetzentwurf ohne Interpretationsspielräume. Dann schafft er vielleicht 2 Ausschreibungen plus Entscheidungen noch bis Ende des Jahres. Das ist ein kleiner Gap zu dem, was Katharina Reiche gesagt hat, die von 2 bis 3 Ausschreibungen gesprochen hat. Ich glaube, mehr als 2 ist kaum umsetzbar.
Ja, also da ist, glaube ich, tatsächlich davon auszugehen, in dem Punkt gab es, ich würde sagen, mal wieder eine gewisse Differenz zwischen der Ministerin Katharina Reiche und dem Präsidenten der Bundesnetzagentur Klaus Müller. Katharina Reiche, es ist ja durchaus auch ein Dorn im Auge, dass die Bundesnetzagentur bei vielen Themen sehr unabhängig agieren kann. Das hat sie auch in ihrer Rede nochmal betont. Und sie hat natürlich schon der Bundesnetzagentur jetzt die Messlatte ein bisschen höher gestellt. 2 bis 3 Ausschreibungen. Was wir aus der Bundesnetzagentur hören, ist das eigentlich dieses Jahr nicht zu schaffen. Also zumindest 3 Ausschreibungen nicht. Klaus Müller hat das in seiner Rede auch nochmal klar betont. Er hat gesagt, eine zweite Ausschreibung dieses Jahr nur, wenn alles ideal läuft. Und vielleicht können wir da nochmal kurz reingucken, was heißt denn dieses ideal laufen? Die Bundesnetzagentur hat in der Vergangenheit immer gesagt, wir brauchen vom Vorliegen des Gesetzentwurfs bis zur ersten Ausschreibung 7 Monate. Da ist, glaube ich, mittlerweile in Bonn eine Erkenntnis eingezogen, dass das auf jeden Fall schneller gehen muss. Diese 7 Monate Zeit haben wir nicht mehr, weil wir jetzt einfach in der Vergangenheit so viel Zeit verloren haben. Da drückt es jetzt wirklich und das muss schneller gehen. Und Klaus Müller hat auch angedeutet, wo er Stellschrauben sieht, denn er hat auch gesagt, der Gesetzentwurf muss sehr gut konsultiert sein. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine Stellschraube. Normalerweise wird der Gesetzentwurf eben in der Branche konsultiert. Der Gesetzentwurf mündet dann aber eben in einen Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur, der dann eigentlich auch nochmal konsultiert werden muss. Das ist dann in der Regel nochmal ein Zeitraum von 2 bis 3 Monaten. Und da merkt man schon, da wird das alles relativ knapp. Und deshalb ist im Prinzip der Wunsch der Bundesnetzagentur, dass der Gesetzentwurf schon sehr genau alle Details festlegt, also wann die Ausschreibungen stattfinden. Auch Details wie der Südbonus, wie soll der ausgestaltet werden, sodass er eigentlich direkt quasi, sage ich mal, 1:1 in einen Festlegungsentwurf der Bundesnetzagentur münden kann und die Bundesnetzagentur dann im Prinzip auf die Konsultation des Gesetzes verweisen kann und das eigene Konsultationsverfahren abkürzt. Aber da sind wir eben noch nicht. Das ist natürlich fraglich. Bei dem Gesetzentwurf spricht natürlich auch die SPD mit, ob dann so viel Einigkeit sofort herrscht und ob nicht dann doch vielleicht die ein oder andere Uneinigkeit darin mündet, dass der Gesetzentwurf nicht ganz so klar ist und Interpretationsspielraum offen lässt, wird man sehen. Aber es ist klar, der klare Wunsch aller Beteiligten ist, dass es dieses Jahr losgeht mit einer Ausschreibung. Die Bundeswirtschaftsministerin sagt gerne noch mehr, aber das wird auf jeden Fall ja ein echtes Rennen, dass das noch klappt.
Ja, zu den Konsultationsprozessen muss man ja auch immer sagen, da schlagen dann auch wahrscheinlich 2 Herzen in der Brust der Branche sozusagen. Einerseits wollen jetzt alle schnell Butter bei die Fische, andererseits gibt es häufig Beschwerden, wenn die Fristen für die Konsultation zu eng angesetzt werden. Auch da möchte die Branche in aller Ruhe mitreden und sich Zeit nehmen und auf die Einzelheiten eingehen. Also das ist ständig ein Thema im parlamentarischen Verfahren. und es ist eigentlich nur schwer abzukürzen.
Eine gute Nachricht, die Katharina Reiche mitgebracht hat zu der Veranstaltung, war, dass sie gesagt hat, das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz soll in Kürze verlängert werden. Darauf warten Teile der Energiebranche eben auch schon länger. Im Koalitionsvertrag war das für Ende 2025 angekündigt, denn dieses KWKG läuft Ende dieses Jahres aus und ist ein wichtiger Stellhebel auch für den Wärmebereich. Aber weitere Details hat Katharina Reiche eigentlich nicht genannt. Carsten, du hast dich einerseits in der Branche umgehört, aber du kannst auch noch mal kurz zusammenfassen, was ist denn da eigentlich der Stand?
Katharina Reiche ist generell auch noch mal ein bisschen auf den Wärmesektor eingegangen und hat ja da auch da die Vorgängerregierung die Schuld an den langsamen Fortschritten gegeben beim Heizungsgesetz. Hätte es einen Hochlauf von Wärmepumpen und Fernwärme bereits gegeben, der sei dann zusammengebrochen, hat sie gesagt. Gut, das liegt jetzt auch im parlamentarischen Raum, das GEG, wir haben öfter schon drüber gesprochen, aber, und das hat die Branche sehr gefreut, sie hat davon gesprochen, dass es in Kürze ein Signal für die baldige Reform des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes geben wird, da wartet die Branche schon lange drauf. Auch zur Förderung für kommunale Wärmenetze, also die BEW-Förderung hat sie sich bekannt, auch da gab es dann frohe Reaktion. Also das KWKG ist dringend sanierungsbedürftig. Die Förderung läuft 2026 aus. Und in der letzten Legislatur gab es nur eine Novelle Leit. Auch da hat die CDU, wenn ich mich richtig erinnere, durchaus gebremst an der Stelle, so dass man erstmal eben dafür gesorgt hat, dass bereits laufende Projekte beschlossen werden können und unterstützt werden können. Nun muss das Gesetz dringend neu gefasst werden. Was noch aussteht, ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, ob die KWKG Förderung genehmigt werden muss von der EU-Kommission oder eben nicht. Hintergrund ist, es gab ein Urteil vom EuG, also vom Europäischen Gericht, da muss man immer aufpassen, dass man die beiden nicht verwechselt, vom 24. Januar 2024 aufgrund einer Klage Deutschlands gegen die Kommission. Und in dem Urteil hieß es, dass die KWK-Zuschläge die nicht genehmigt werden müssen durch die EU-Kommission. Da hat die Kommission dann Revision eingelegt beim EuGH und die Entscheidung steht wohl noch aus. Das sollte aber die Bundesregierung nicht davon abhalten, jetzt das KWKG zu novellieren. Und die Branche fordert jedenfalls eine Verlängerung bis 2038. Gleichzeitig ist es in Verbänden wie VKU, AGFW oder BKWK wichtig, dass auch die KWK-Anlagen im geplanten Kapazitätsmarkt eine Rolle spielen. Da müssten sie sich dann freilich gegen andere Anlagen durchsetzen können, Stichwort Kosten, ja.
Da gab es ja in der Vergangenheit eben durchaus eine Debatte, ob das bestehende KWKG-Gesetz und die zugehörige Förderung quasi eigentlich durch den Kapazitätsmarkt ersetzt werden oder in dem aufgehen. Das soll eben jetzt so nicht sein. Das hat die Branche immer gefördert. Was Katharina Reiche aber gesagt hat, ist, es gibt keine Doppelförderung. Das hat sie eigentlich sehr klar gesagt. Das habe ich deutlich vernommen. Aber da ist auch so die Branche ja noch nicht ganz überzeugt, hatte ich den Eindruck. Also da gibt es durchaus vielleicht noch die eine oder andere Stimme, die sagt, naja, also vielleicht können wir da irgendwo noch ein Türchen offen lassen. Aber klar, wenn so zwei schöne Vordertöpfe vor einem stehen, dann möchte man natürlich gucken, ob man da in beide reingreifen kann. Aber ich glaube, da war Katharina Reiche sehr deutlich.
Da war sie sehr deutlich. Ich habe auch in Gesprächen mit der Branche eigentlich gehört, dass sie das nicht wirklich erwartet oder auch verstehen kann, dass man jetzt da keine Doppelförderung erlaubt. Überförderung wolle man auch nicht. Man will aber auf jeden Fall beide Instrumente zur Auswahl haben, die Option haben, dass man, ob man sich eben über den Kapazitätsmarkt fördern lässt oder übers KWKG. Und ja, Das ist ja auch dann, denke ich, eine bequeme Option, dass man sich da das Beste aussucht aus beiden Welten.
Beste aussuchen darf aber nicht zu noch höheren Kosten führen. Das ist, glaube ich, auch sehr deutlich. Das war natürlich auch ein großes Thema bei dem Energiekongress in Berlin. Katharina Reiche wurde im Anschluss an ihre Rede dann auch nochmal danach gefragt. Der Strompreis wird jährlich mit rund 30 Milliarden subventioniert. Wenn man die verschiedenen Subventionstatbestände zusammenführt, großer Kostenblock ist natürlich das EEG. Der Industriestrompreis kommt jetzt noch dazu. Der Zuschuss zu den Netzentgelten, also das summiert sich dann relativ schnell und eigentlich ist ja sehr klar das Ziel auch der aktuellen Bundesregierung, die Stromkosten zu dämpfen. Da wurde sie dann auch nochmal abschließend gefragt, was hat sie da vor? Ja, das hast du auch gemerkt, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ihre Antwort ist natürlich sehr deutlich. Wir werden bei den erneuerbaren Energien gucken, was da rauszuholen ist. Sie hat sich aber bemüßigt gefühlt, klar zu sagen, wir wollen den Ausbau nicht einbremsen, aber wir wollen die Kosten einbremsen. Und da merkt man schon, das ist natürlich ein ambitioniertes Spiel letztendlich, weil das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, da wo Kosten eingedämpft wurden, ist dann auch schnell mal der erneuerbaren Ausbau deutlich mit runtergegangen. Aber da hat sie vor allem davon gesprochen, mehr Marktverantwortung. Klar ist, glaube ich, auch, wurde schon mehrfach gesagt, dass kleine PV-Anlagen keine Förderung mehr erhalten sollen. Allerdings, ja, da muss man sich dann auch fragen, was passiert denn dann? Weil wenn die an der Direktvermarktung teilnehmen sollen, dann muss natürlich auch im Markt noch ein bisschen was für angepasst werden. Das wird also auch nicht so ganz schnell gehen. Freileitungen waren ein Thema. Freileitung statt Erdkabel bei den Übertragungsnetzen hat sie nochmal angesprochen. Auch kein ganz so leichtes Thema, weil der Koalitionspartner SPD in diesem Falle an der Stelle bremst. In der Vergangenheit kam es zu dem Erdkabelvorrang dann wiederum durch die Unionsseite, damals durch die CSU. Und da kann man sich, glaube ich, auch noch nicht so ganz sicher sein, wie sich die CSU am Ende des Tages positioniert. Ich durfte mal eine Veranstaltung bayerischer Freileitungsgegner erleben und ich kann sagen, der Protest, der war wirklich vehement. Also da dürfte Markus Söder auch noch ein bisschen Spaß haben, wenn er die Diskussion nochmal neu führen darf. Was mir aufgefallen ist, was Katharina Reiche nicht angesprochen hat, war das Thema Flexibilisierung oder Digitalisierung. Ja, eigentlich zwei ganz große Themen aus dem Energiewende-Monitoring. Das ist jetzt in ihrer Rede nicht gefallen. Klar, 20 Minuten Zeit, man kann irgendwie nicht alles unterbringen, war aber auch nicht Teil ihrer Antwort, weil bei der Stromkostensenkung, zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen. Also ja, da ist vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, was mir aufgefallen war, dass sie so ein bisschen ambivalent war, was den Strombedarf angeht. Also sie hat durchaus davon gesprochen, dass man durch KI, durch Rechenzentren dann doch mehr braucht höchstwahrscheinlich in Zukunft. Das war in der Vergangenheit nicht unbedingt so. Da hat sie ja dann eher, sagen wir mal, den Strombedarf nach unten moderiert. Das vielleicht noch als kleines Detail.
Und gerade mit dem Blick auf die Rechenzentren, die ja eine Grundlastversorgung kommen, kommt tatsächlich auch wieder verstärkt die Diskussion über die Kernkraft in Deutschland auf, weil die Kernenergie ja eben tatsächlich im Gegensatz zu den Erneuerbaren in der Lage ist, verlässlich und kalkulierbar und planbar Grundlast zu liefern. Katharina Reiche hat dann auch gesagt, es wäre besser, wenn wir die Kernkraft noch hätten. Und das ist ja ein Statement, das passte auch ganz gut zu dem, was von Friedrich Merz beim Nordseegipfel in dieser Woche zu hören war. Das fand am Montag statt in Hamburg. Großes Treffen der Offshore-Branche aller Nordsee-Anrainer. Es war wirklich eine große Veranstaltung, politisch sehr prominent vertreten, bei dem Europa auch ein Signal senden wollte, wir haben auch eigene Energie. Und beim Thema eigene Energie, da hat Friedrich Merz dann auch nochmal eine eigene Positionierung mitgebracht, weil er ja durchaus bekannt ist, dass er nicht unbedingt der allergrößte Fan der Windkraft ist. Und hat bei der Veranstaltung dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass es noch andere Zukunftstechnologien gibt, wie die Fusionsenergie, von der er offensichtlich großer Fan ist und auch große Erwartungen hat. Und auch die Fusionsenergie war Thema beim Handelsblatt Energiegipfel. Und bevor wir darauf jetzt nochmal detaillierter eingehen, geben wir einmal kurz ab für eine Werbepause.
25 Jahre Energiezukunft. Das ist die eWorld Energy and Water. Vom 10. bis 12. Februar trifft sich in Essen wieder die Branche. Dieses Jahr noch größer. Die insgesamt 6 Hallen bringen mehr Ideen, mehr Technologien und mehr Innovationen als je zuvor. Seien Sie dabei, wenn die Energie von morgen gestaltet wird. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code PODCAST2026 auf eworldessen.com und feiern Sie im Februar 25 Jahre eWorld mit uns.
Dann sind wir wieder zurück und wollen nochmal über das Thema Kernfusion reden. Wir hatten schon mal in der Vergangenheit, ich glaube, es ist schon ein bisschen weiter zurück, schon mal einen Schwerpunkt beim Thema Kernfusion in einer unserer Podcast-Folgen. Ich werde mal gucken, ob ich das in den Shownotes verlinken kann. Vielleicht bevor wir da ganz kurz einsteigen, Hanna, denn du hast da ein Panel gehört zum Thema Kernfusion. Würde ich vielleicht nochmal kurz versuchen, die Leute abzuholen. Was ist die Kernfusion im Gegensatz zu dem, was wir sonst hier gerne als Kernkraft bezeichnet haben? Und schicke da auch nochmal gleich einen Disclaimer voraus, dass ich natürlich weit weg davon bin, das im Detail erklären zu können. Aber wenn man es versucht, einfach zu erklären, dann ist die Kernfusion im Prinzip das Gegenteil von der Kernspaltung, die bisher eben in den konventionellen Kernkraftwerken realisiert worden ist oder auch immer noch wird, bei uns in Deutschland ja inzwischen eben nicht mehr. Und das ist ein Prozess, der bei sehr hohen Temperaturen zu einer Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen führt und die werden dann zu Helium und da wird ganz viel Energie frei. Und wo gibt's das? Das kennen wir eigentlich alle. Wir wissen es vielleicht noch nicht. Das gibt's genauso in der Sonne. Und welche Energie da frei wird, das können wir eigentlich meistens spüren, freuen uns schon wieder drauf, wenn dann der Frühling kommt und wir diese Energie tatsächlich auch wieder in Form von Wärme auf der Haut spüren können. Momentan sind wir davon weit entfernt, zumindest in Berlin. Es ist bitterkalt und glatt und es schneit. Aber das ist im Prinzip das Konzept der Kernfusion, die versucht wird nachzubilden. Und das ist tatsächlich ultra komplex, weil klar, in der Sonne, da herrschen Temperaturen von mehreren 100 Millionen Grad Celsius. Das hier bei uns auf der Erde nachzubauen, das ist wirklich technologische, absolute Meisterleistung, wenn es gelingt. Wenn es denn dann gelingt, geforscht wird schon seit langem dran, aber es wird dran gearbeitet. Hanna, du hast ein Panel dazu gehört. Es gibt auch unterschiedliche Technologien. Vielleicht kannst du uns in diesem kleinen Lehrstück auch nochmal ein Stück weit abholen.
Ja, kleines Lehrstück ist schon mal der gute Anfang dafür jetzt gerade. Auch bei mir nochmal kurzer Disclaimer. Bitte jetzt nicht ganz so genau hinhören, wenn man Wissenschaftler, Physiker oder dergleichen ist. Es ist wirklich sehr vereinfacht, denn es gibt zwei Arten von Fusion. Einmal die Magnetfusion und einmal die Laserfusion. Bei der Magnetfusion ist es quasi so, dass eben Wasserstoff ganz stark erhitzt wird. Du hast eben schon von den über 100 Millionen Grad gesprochen. Genau das versucht man hier eben auch auf der Erde dann nachzumachen. Und dabei entsteht dann halt ein extrem heißes Gas, das man Plasma nennt. Und genau, dieses Plasma ist halt einfach nicht so leicht zu bändigen. Es ist quasi so heiß, dass es nicht eingeschlossen werden kann in einem Behälter, weil der natürlich bei den Temperaturen, wir reden hier von mehreren Millionen Grad, der würde wegschmelzen, muss man klar sagen. Oder verdampfen, je nachdem, aus was für einem Material der ist. Und deswegen versucht man eben dann, dieses Plasma in einem sehr starken Magnetfeld quasi schwebend einzuschließen. Das Ziel ist halt eben, das Plasma so lange stabil zu halten, dass die Wasserstoffkerne miteinander verschmelzen und eben die Energie freisetzen. Das Problem ist einfach, dass das Plasma heutzutage noch nicht gebändigt werden kann, weil es sich atypisch verhält. Also das Plasma ist jetzt nicht wie, wenn man sagt, Wasser fließt irgendwie eine Rinne entlang, das kann man steuern. Das ist mit dem Plasma einfach nicht möglich. Deswegen versucht man das quasi mit den Magneten in einer bändigen Mitte zu halten. Das gelingt aktuell leider noch nicht ganz. Man versucht es mit künstlicher Intelligenz und Vorhersagemodellen, irgendwie das Plasma vorherzusagen, wo es denn hin möchte. Das wird die Zukunft zeigen, wann es soweit ist. Aber das ist ungefähr so der Ansatz bei der Magnetfusion. Laserfusion ist dann ein bisschen einfacher von der Erklärung. In der Technik ist es auch noch mal ein bisschen komplizierter natürlich. Da haben wir dann wieder das Wasserstoff oder den Wasserstoff, der dann quasi mit extrem starken Lasern von allen Seiten beschossen wird gleichzeitig. Dabei soll dann die äußere Schicht verdampfen und explosionsartig eben den Kern freisetzen, der dann eben nach innen gedrückt wird und dabei implodiert. Und in diesem kurzen Moment entstehen dann super hohe Temperaturen und Drücke und die beiden Wasserstoffkerne verschmelzen eben miteinander und setzen dabei Energie frei. Dabei ist super spannend, dass der Fusionsprozess einfach nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von einer Sekunde stattfindet, aber eben super viel Energie freisetzt. Und genau, das ist eben die Idee der Laserfusion, dass man quasi einen Vorgang ganz, ganz oft in einer Sekunde wiederholt und daraus eben kontinuierlich Strom erzeugt. So, das sind die Grundlagen. Und die Frage ist dann jetzt eben, wer macht dabei eigentlich das Rennen und kommt am Ende dann eben, zum Ziel, effektiv Strom zu erzeugen.
Geforscht wird zumindest jetzt an der Magnetfusion schon seit den 50er Jahren und es gibt auch einen großen Fusionsversuchsreaktor. Er ist zumindest im Bau. Der eine oder andere wird davon schon gehört haben, vom ITER, der steht im südfranzösischen Cadarache. Da gab es, glaube ich, im Laufe der 80er Jahre erste Ideen dazu. Der Bau startete dann in den späten 2000er Jahren und damals gab es dann eine Hoffnung, dass vielleicht schon 2016 da erste Experimente irgendwie durchgeführt werden könnten. Und wir kennen die Geschichte auch von der konventionellen Kernenergie, Verzögerung und Kostensteigerung von exorbitanter Dimension. Das ist leider auch beim ITER der Fall. Die Kosten sind explodiert. Anfangs war mal von 5 Milliarden Euro die Rede. Mittlerweile sind es mindestens 2025 und die Hoffnung, dass erste Experimente durchgeführt werden können, die gehen jetzt mittlerweile eher Richtung Ende der 2030er Jahre. Konkret ist man da momentan von 2039 die Rede. Es hat aber durchaus auch Gründe, weil das sind staatliche Organisationen, die da hinten dran hängen. Da sind die USA involviert, Russland, weiß man, das ist natürlich momentan schwierig, EU, Japan, Südkorea. Und es gibt jede Menge Startups mittlerweile, ich glaube weltweit mittlerweile über 50 Startups, die sagen, das können wir besser, das können wir schneller, das können wir vielleicht auch günstiger. Einige davon auch in Deutschland, also bekannt sind, glaube ich, mittlerweile die Namen Marvel Fusion, Gauss Fusion oder Proxima Fusion und die sind eben dann in diesen unterschiedlichen Technologien unterwegs, die du angesprochen hast. Was war dein Eindruck bei der Diskussion? Ist es tatsächlich so, dass die jetzt wirklich Schwung reinbringen und dass gegebenenfalls tatsächlich so, wie sich die Politik wünscht, der erste Fusionsreaktor der Welt in Deutschland entstehen kann?
Ja, also das ist natürlich das Ziel. Die auf dem Panel waren Gauss Fusion und Focused Energy vor allem dabei. Und da ist dann auch ganz spannend, dass die unterschiedliche Ansätze ja haben. Die haben, also Gauss-Fusion hat die Magnetfusion, die sie halt eben hauptsächlich vorantreiben wollen, und Focused Energy die Laserfusion. Und was ich ganz spannend fand, war, dass der Mitgründer und Chief Science Officer Markus Roth von Focused Energy gesagt hat, dass China bei der Laserfusion halt irgendwie super weit sein soll, plant irgendwie die Produktion der Laserdioden hochzufahren und da eben einfach das Rennen sehr wahrscheinlich machen wird. Anders sieht es dann aber bei der Magnetfusion aus. Da meinte er dann, dass wir da in Deutschland oder generell in Europa wohl einen sehr guten Ansatz haben. Und er da dann, glaube ich, eher sieht, dass wir da die Nase vorn haben könnten, was natürlich super spannend ist. Gleichzeitig meinte er auch, dass wir die besseren Lieferketten einfach haben. Also wir haben unglaublich viele Unternehmen, die die Materialien, die man eben für die Magnetfusion bräuchte, herstellen. Und er betrachtet es eigentlich so mit einem traurigen, so einem weinenden Auge fast, dass viele Unternehmen mittlerweile dann Stellen abbauen, ihre Produktion runterfahren, obwohl eigentlich dann die ja noch wachsende und irgendwann dann vielleicht auch wirklich funktionierende Fusionsenergie all diese Industrie braucht, um halt eben die Materialien hier irgendwo herzustellen. Und genau, also da hat er auch so den Aufruf gegeben, dass man doch eigentlich Programme entwickeln müsste, um diese Industrie hier zu halten. Genau, aber seine Einschätzung war eben, dass China vor allem bei der Laserfusion ja die Nase vorn hat.
Wenn man auf die Kostenfrage guckt, dann halten sich die Unternehmen natürlich irgendwie teilweise noch bedeckt. Manchmal gibt es aber bestimmte Aussagen. Also wir haben jetzt gehört, mit 5 Milliarden Euro würde sich ein erstes Pilotkraftwerk oder eher gesagt ein Pilotreaktor in Deutschland realisieren lassen. Da muss man dann aber auch sagen, das sind eigentlich Anlagen, die dann erstmal auch noch an der technischen Machbarkeit eigentlich arbeiten, die beweisen sollen. Es sind Start-ups, man kennt das ja so ein bisschen. Ich würde sagen, manchmal sind auch große Versprechungen gehören einfach auch so ein bisschen zum Unternehmen dazu. Da sind natürlich danach noch deutliche Schritte zu gehen. Und wenn man jetzt nochmal das spiegelt mit dem, was Friedrich Merz ja durchaus für sich hoffnungsfroh äußert, da kommt also eine Technologie, die klar, grundlastfähig, ich glaube, Haken dran, das ist sie. Sie ist CO2-frei, auch das ist natürlich ein Vorteil. Sie hat gegenüber der bisherigen Kernkraft den Vorteil, weniger radioaktiven Abfall zu produzieren, aber es ist auch nicht abfallfrei, das muss man glaube ich auch sagen, man bräuchte trotzdem ein Endlager, um die Materialien dort für einige hundert Jahre, nicht dann eben für Millionen Jahre wie bei der Kernspaltung irgendwo zu lagern. Also da sind auf jeden Fall noch Hürden zu nehmen. Trotzdem war zum Beispiel zu hören von der Chefin von Gauss Fusion, die eigentlich sehr klar sagt, also nach ihrer Einschätzung bisher sind die Kosten der erneuerbaren Energien mit Fusionsreaktoren nicht zu schaffen. Wortwörtlich hat sie sogar gesagt, die Windkraft ist unschlagbar. Deshalb ist es natürlich schwer nachvollziehbar oder vielleicht auch momentan nicht der beste Angang, solche Versprechungen zu machen, wir lösen die Windkraft mit der Fusionstechnologie ab. Also klar, es ist eine ganz, ganz junge Technologie, die am Anfang ihrer Entwicklung steht. Und ich persönlich habe auch immer ganz viel Vertrauen in Technologieentwicklung, weil wir es ja gerade bei den erneuerbaren Energien auch gesehen haben, dass wir mit den Kosten wahnsinnig nach unten gekommen sind. Auch das soll der Fusionstechnologie natürlich freistehen. Aber wenn wir daraus ableiten, dass wir jetzt heute beim Ausbau der Erneuerbaren langsamer machen könnten, würde ich das eher für einen Irrglauben halten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, also das Problem ist halt auch einfach, dass wir im Moment von einer Technologie sprechen, die gar nicht fertig entwickelt ist. Also es gibt Unternehmen, die haben jetzt angekündigt, in den nächsten 3 Jahren rund 200 Millionen Euro in die nächsten Entwicklungsstadien, davon muss man ja eigentlich dann auch sprechen, zu investieren. Also da jetzt zu sagen, hey, wir können mit dem erneuerbaren Ausbau irgendwie so ein bisschen langsamer machen, das sehe ich jetzt eigentlich nicht. Also wir werden die Energie ja auch, bis die Fusionsenergie dann eben da ist, brauchen. Und dafür brauchen wir eben auch den erneuerbaren Ausbau. Ich finde es schwierig, da jetzt direkt auf das eine Pferd zu setzen und zu sagen, nee, das andere können wir jetzt irgendwie ja, da lassen, wo es ist.
Ich glaube, dass Herr Merz einfach seinen Kernkraftfreunden in Partei und Wählerschaft was bieten muss. Und da kommt die Aussicht Fusionsenergie dann doch gelegen, denn eine Rückkehr zur klassischen Kernenergie Das wissen wir, das wird es wohl nicht geben.
Ja, man kann aber trotzdem ja mal das vielleicht zum Schluss nochmal kurz durchrechnen. Also wenn man sagt, die Windkraft ist eine Übergangstechnologie, dann reden wir ja eigentlich auch von einem Rückbau von Windrädern und auf ein Setzen der Fusionsenergie. Und wenn man mal sich so anguckt, was bräuchten wir denn an Fusionsreaktoren, um Deutschland mit Strom versorgen zu können, dann sind wir bei dem aktuellen Stromverbrauch wahrscheinlich bei mindestens 50 Fusionsreaktoren, so mit einer Größenordnung von 1000 MW. Das ist so die Größe, bei der man momentan davon ausgeht. Und die Kosten, die dafür veranschlagt werden und wahrscheinlich eher am unteren Rand sind, sind 12 bis 15 Milliarden Euro pro Reaktor. Und wir so 50 bräuchten, dann merken wir, dass wir uns schon beim heutigen Stromverbrauch auf eine Dreiviertelbillion schnell belaufen. Und wenn man dann noch mit einberechnet, das Thema, was wir gerade schon hatten, Wachstum des Stromverbrauchs durch Rechenzentren, durch Elektromobilität, durch mehr Elektrifizierung bei der Wärme und hoffentlich auch Elektrifizierung bei der Industrie und keine Abwanderung, dann ist man da schnell vielleicht bei 80 Reaktoren, das ist jetzt ja überschlägig gerechnet, aber dann sind wir auf jeden Fall dicke über 1 Billion Euro. Man merkt, es ist auch nicht kostenfrei zu haben und bei Gestehungskosten, die jetzt vereinzelt genannt werden, von 10 Cent pro Kilowattstunde, da sind wir eben nicht bei der Windkraft. Und da sind wir auch nicht bei dem, was die Industrie für sich einfordert, ein 5 Cent Industriestrompreis, also da ist auf jeden Fall noch viel Strecke zu gehen.
Da fällt mir mal der Spruch ein, die Sonne schickt keine Rechnung, was die Solarfreunde gerne sagen und dann, sagen wir mal, auch kritisiert wird, weil man ja doch die Netze ausbauen muss und so weiter. Also das ist dann bei der aus der Sonnenenergie abgeleiteten Fusionsenergie wahrscheinlich nicht anders. Da gibt es doch eine Rechnung.
Ja, also die Sonne auf der Erde nachzubauen, das ist auf jeden Fall, die schickt dann eine dicke Rechnung. Aber das Thema ist spannend. Wir werden es auch weiterhin verfolgen. Wir werden das auch immer wieder aufgreifen, auch hier im Podcast. Vielen lieben Dank, ihr zwei, für eure Einblicke heute und auch eure Einschätzung. Es hat Spaß gemacht und dann hoffen wir, dass das unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch ein bisschen Freude bereitet hat vom Wochenende oder schon am Wochenende beim Hören. Und wir wünschen ein schönes, selbiges und freuen uns auf die kommende Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.